Und alles, was wir wissen, ist, das kommt aus einer Verteilung, die so spezifiziert ist. Die Frage ist nur, oder, ja, wo liegt das Theta? Und wir suchen uns das Theta, welches, das, was da oben steht, diesen Ausdruck, dieses Produkt hier maximal macht. Wann wird das Produkt maximal? E hoch minus A1 minus Theta mal E hoch minus A2 minus Theta. Wann wird das maximal? Naja, das kann ich ja schreiben als E hoch minus A1 minus Theta plus A2 minus Theta. Und das wird maximal, wann? Sie kriegen einen Orden nachher, weil sie sich so bemühen. Wird dann maximal, wann das hier minimal wird. Ja? Das ist zu minimieren. Suche dasjenige Theta, dessen absolute Abstands, also dessen Summe aus den Abständen zu A1 und A2, dessen Summe aus diesen Abständen minimal wird. Ja? Und schauen Sie, jetzt gehe ich einfach durch mit dem Theta von ganz links nach ganz rechts und frage mich, für welches Theta ist die Summe aus den Abständen zu A1 und A2 minimal? Erste Wette, könnte ja dieses Theta sein. Nein, oder? Denn wenn ich mit diesem Theta daherkomme, dann kann ich es verbessern, oder? Wenn ich nämlich dieses nehme als Theta, was ist dann diese Abstandssumme? Ja? Wenn ich hier, wenn ich also Theta gleich A1 nehme, dann ist die Abstandssumme A1 minus Theta plus A2 minus Theta, die ist dann nichts anderes als das die Differenz A1 minus A2. Nicht? Das ist einfach die Differenz, weil das Theta liegt ja dann auf dem A1, dort ist der Abstand 0, und zu dem A2 hat es diese Länge des Intervalls zwischen A1 und A2 als Abstand. Oder? Schauen wir mal, was ist, wenn ich mit dem Theta weitergehe? Ja? Wenn ich Theta hier nehmen würde, oder wenn ich Theta das arithmetische Mittel nehmen würde von den beiden, ja? Was würde dann als Summe der Abstände rauskommen? Exakt, genau das Gleiche. Das heißt, diese Summe der Abstände, die ändert sich nicht, wenn Theta zwischen A1 und A2 ist. Ja? Wenn Theta gleich A2 ist, ist es immer noch das Gleiche. Und nachher wird die Abstandssumme wieder größer. Ja? Also ich könnte Ihnen die Abstandssumme wir machen es einfach heute an der Tafel, no problem. Also profitieren Sie vielleicht sogar wieder in einer gewissen Weise. Ich weiß nicht, manchmal kommt es an der Tafel besser raus, manchmal an den Folien. Aber Sie haben eine Frage. Wunderbar, Sie nehmen mir den nächsten Spezialfall von den Lippen. Also könnte man direkt so machen, zur Belohnung kommen Sie raus und diskutieren den nächsten Spezialfall. Das weiß ich nicht, ob Sie das wollen, aber im Visier habe ich Sie jetzt ja schon. Positiv, positiv. Also die Abstandssumme hier, ja, die ist so, die wird immer kleiner und dann bleibt sie gleich und dann wird sie wieder größer. Nicht? Und wir könnten sogar sagen, die Steigung hier, die ist 2, ja? Denn wenn ich mit dem Theta näher komme, dann verringert sich der Abstand zu dem A1. Stellen Sie sich vor, das Theta geht mit Geschwindigkeit 1. Ja? Das Theta geht mit Geschwindigkeit 1 von ganz links nach ganz rechts. Ja? Physiker mögen das. Ja? So denken, da krabbelt der Käfer mit Geschwindigkeit 1 und wir summieren seine Abstände von A1 und A2. Ja? Weil das zwei Summanden sind, werden diese Abstände mit Steigung 2, mit Ableitung 2, ja, geringer. Nicht? Okay, das hat Steigung minus 2. Wenn ich diese Funktion hier, wenn ich das sozusagen als d von Theta schreibe, d von Theta, nicht? Also dieses wäre das d von Theta, und das hätte hier Steigung minus 2 und hier Steigung plus 2 und hier dazwischen hat Steigung 0. Ja? Und jetzt haben Sie diesen wunderbaren Einwurf schon gemacht. Was ist im Spezialfall n gleich 3? Oder? Da haben wir noch ein drittes und dieses dritte, das sage ich einmal, das käme hier. Ja? Und dann ist es so, dass wenn ich von links komme, ja, hier habe ich sozusagen, nähere ich mich der Sache, jeder der drei trägt bei. Nicht? Wenn ich hier dazwischen bin, dann tragen auf der linken Seite einer bei, wo ich immer weiter weggehe, und auf der rechten Seite zwei, denen ich noch immer näher komme. Gell? Und das ist genau das, was Sie auch vorher wohl schon sagen wollten. Wo ist die optimale Wahl?
Ich hätte den Mittelwert genommen von allen drei Punkten.
Manchmal sind Antworten, die noch nicht ganz ins Schwarze treffen, noch besser als Antworten, die ins Schwarze treffen. Deshalb, weil wenn Sie es jetzt schon gesagt hätten, dann hätte ich gesagt, wunderbar, alle haben es verstanden. Aber Sie schlagen vor, die optimale Wahl, der Mittelwert aller drei. Ja? Na gut, der Mittelwert aller drei, der ist vielleicht hier. Ja? Der Mittelwert, A1 plus A2 plus A3. Drittel. Ja. Der Mittelwert. Ja, das arithmetische Mittel. Das ist hier, weil die Hebelwirkung des A1 zieht das rüber. Ja? Vielleicht hier. Frage: Ist an der Stelle die Summe der drei Abstände minimal? Oder kann es noch verbessern, die Summe der drei Abstände? Ja?
Ja, ich kann es verbessern, indem ich mich das Theta auf A3 lege.
Exakt. Also sehen Sie, an der Stelle sehe ich links von mir einen und rechts von mir zwei. Ja? Und ich kann diesen Zweien noch näher kommen. Ah ja, und das ist das Aha-Erlebnis, was ich so schätze. Ja? Also, wenn Sie hier bis zu A3 gehen, ja, dann, das ist das, was Sie sagen, das ist das Optimum hier. Ja? Bei A3 ist die Abstandssumme die eine Distanz plus die andere Distanz, also eigentlich nichts anderes wieder als die Distanz zwischen A1 und in dem Fall A2. Ja? Und jetzt sehen wir, wie das verallgemeinert wird. Ja? Das wird verallgemeinert auf zwei Möglichkeiten. N gerade und N ungerade. Ja? Wenn N gerade ist, so wie im Fall N gleich 2, dann nehme ich irgendeinen von den Werten in dem Intervall, wo links davon und rechts davon n halbe Punkte liegen. Ja? Das ist für n gerade. Hier haben wir n halbe Punkte und hier haben wir n halbe Punkte. N halbe der AI. Ja? Und dieses Intervall hier liefert lauter beste Wahlen. Ja? Das ist für n gerade. Für n ungerade gibt es im Allgemeinen, wenn da nicht irgendwelche Punkte übereinander liegen, und das übereinander liegen, das hat Wahrscheinlichkeit 0, wenn das alles eine Dichte hat. Ja? Im Allgemeinen gibt es hier, also das ist für n gerade, und für n ungerade gibt es hier links und rechts gerade so viele, wenn ich hier einen Punkt nehme, und das ist der sogenannte Stichprobenmedian. Ja? Und jetzt definieren wir Definition: Eine Zahl heißt Stichprobenmedian von A1 bis AN. Ich schreibe es gar nicht auf. Es ist ja jetzt verewigt im Video. Eine Zahl heißt Stichprobenmedian von A1 bis AN, wenn links von ihr genauso viele der AI liegen wie rechts von ihr. Oder? Und da sehen wir, es gibt einen Unterschied für n gerade, dann ist es im Allgemeinen ein ausgewachsenes Intervall, und für n ungerade, dann ist es im Allgemeinen ein Punkt. Schön. Hallo Matthias, du darfst dann, oh, jetzt musst du erstmal essen. Wenn du jetzt brav isst, kannst du nachher wieder zeichnen. So, und jetzt, ich habe ja hier sogar meinen Souffleur. Das ist ja toll. Schauen wir mal. Da muss ich aber da noch einstecken. Na. Was ist da jetzt los? So geht's. Und dann schreibe ich da. Okay. Und jetzt machen wir unseren zweiten Nachtrag. Und der und das Fazit aus dem Ganzen, was wir da jetzt ziehen, die Lösung dieser Aufgabe, die wir hier haben, die Lösung der Aufgabe, Theta Dach ist der Stichprobenmedian von x1 bis xn. Ja? Also das ist die Lösung der Aufgabe, die hier steht. So, und der zweite Nachtrag hier, den wir noch machen, ist eine Überlegung zum Median einer Verteilung. Ja. Also das ist was Sie auf einer der Übungs-, der Klausuraufgaben, die wir in der zweiten Stunde heute besprechen werden, wiederfinden werden. Also das ist, darum habe ich mich so gefreut, dass das heute so gut zusammenpasst alles. Denn letztes Jahr habe ich eine Aufgabe gegeben bei der Klausur zum Median, obwohl wir den Median nicht mehr besprochen hatten. Das habe ich so eingekleidet, wie ein elementar-stochastisches Übungsbeispiel, wo alles in der Aufgabe selbst beschrieben war, sodass man sagen kann, naja, die das noch aufgenommen haben, die haben natürlich profitiert, aber die anderen waren nicht signifikant benachteiligt, weil das ja wirklich auch eine Aufgabe ist, die man auch schon in der Stunde 4, in der Woche 4 hatte stellen können und die in ähnlicher Form auch auf einem Übungsblatt gestanden war. Sie werden das nochmal sehen, wenn ich in einer, circa in einer Stunde, nee, das kann gar nicht sein, aber in 30 Minuten oder so, darauf zurückkomme. Der Nachtrag 2 ist also der Median einer Verteilung. Auf R. Oh, das ist ja nett, dass Sie da. Und da definiere ich gleich mal, sei Rho eine Wahrscheinlichkeitsverteilung auf R. Also eine Situation, wo wir auf R entweder Gewichte haben oder eine Dichte, sagen wir mal, wir haben da eine Dichte, Rho könnte sein eine Verteilung mit Dichte F von A dA, ne? Könnte sein, zum Beispiel. Aber es kann auch eine Verteilung sein mit Gewichten Rho von A, wobei A aus einer endlichen oder abzählbaren Menge ist. Also sehen Sie, das ist die kontinuierliche Welt und das ist die diskrete Welt zum Anfang der Vorlesung. Und jetzt definieren wir eine Zahl nü Element aus R heißt Median der Verteilung Rho, Median von Rho, definitionsgemäß dann, wenn. Und diese Definition, die liegt jetzt nach der ersten Einheit hier in der Luft. Ja? Wann werde ich eine Zahl nü Median von Rho nennen? Das ist was anderes jetzt als der Erwartungswert, oder? Beim Erwartungswert ist das Integral a mal Rho dA, ja? Integral a f von a dA. Und jetzt?
Das ist eigentlich, da es unendlich Zahlen drauf gibt, müsste ja jede Stelle der Median sein, oder? Also jeweils immer nach links.
Nette, sehr netter Einwurf. Also er sagt, es gibt ja bei so einer Dichte-Situation gibt's unendlich viele Punkte. Und da gibt es links unendlich viele Punkte und rechts unendlich viele Punkte eigentlich für jedes Theta, ja, oder für jedes Nü. Ne? Aber wissen Sie, da muss ich Sie jetzt abholen bei dem, was man immer am Anfang oder des Semesters dann, oder sagen wir mal nach der Hälfte des Semesters gesagt haben. Dort, wo es kontinuierlich zugeht, sollten wir nicht mehr zählen. Dort, wo es kontinuierlich zugeht, sollten wir messen, das Gewicht messen. Ja? Und ein Median ist eine Zahl, okay, wo links und rechts so viel liegt. Aber was heißt das hier, so viel? Naja, wir haben die Verteilung Rho. Und jetzt können wir mit dem Rho messen, oder? Wir messen mit dem Rho. Und ich sage, es muss dann das Rho vom Intervall minus unendlich bis nü gerade so viel sein wie das Intervall von nü bis unendlich. Und das kann man auch so schreiben. Das Intervall von minus unendlich bis nü abgeschlossen soll größer gleich 1/2 sein und auch das Intervall von nü bis unendlich soll ebenfalls Masse größer gleich 1/2 haben. Nicht? Also ich nehme hier ein nü, sodass das, was da links liegt, soll Masse größer gleich 1/2 haben und das, was rechts liegt, soll ebenfalls Masse größer gleich 1/2 haben. Nicht? Ich könnte da sagen, ich nehme das nü raus und ich sage, das ist äquivalent dazu, dass das Rho von minus unendlich bis nü gleich groß ist wie dem Rho von nü bis unendlich. Das kann ich auch sagen. Ja, also links und rechts liegt gleich viel, aber gemessen in der Masse von Rho. Ja. Und das ist konsistent mit dem, was wir vorher gemacht haben, wo wir gesagt haben, da haben wir unsere Punkte, legen Sie in jedem dieser Punkte ein Entel, und dann ist das, was wir vorher definiert haben, ein Spezialfall von dem, was wir jetzt eben definiert haben. Ja, also wenn von der Stichprobe jeder Punkt gleich viel an Masse kriegt. Ne? Aber Sie können da an zwei verschiedene Konzepte denken. Das eine ist der Stichprobenmedian, links und rechts gleich viel Punkte der Stichprobe. Und das andere ist der Verteilungsmedian, links und rechts gleich viel Masse der Verteilung. Ja? Und jetzt ist die Frage, wie schätze ich einen Verteilungsmedian mit Konfidenz? Also, ich gebe Ihnen eine Stichprobe und frage Sie, wo wird, wenn diese Stichprobe aus der Verteilung Rho stammt, x1, x2, x3, alles gemäß Rho verteilt, und jetzt kriegen Sie a1, a2 bis an, was wird eine Schätzung sein für den Verteilungsmedian? Naja, gut, der Stichprobenmedian wird schon eine Schätzung sein. Nicht? Aber jetzt kann man sich fragen, was nehme ich rund um diesen Stichprobenmedian, der möglicherweise gar nicht eindeutig bestimmt ist, wenn es eine gerade Anzahl von Punkten ist, die Sie kriegen, nicht? Dann können Sie sich aussuchen, wo Sie den nehmen, da in der Mitte. Ja? Und das ist vielleicht jetzt auch noch nicht die ganze Geschichte, denn es kann ja mal sein, dass Sie ein Konfidenzintervall haben wollen, also ein ganzes Intervall, was den Stichprobenmedian was den Verteilungsmedian, den Sie ja schätzen wollen, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit einfängt. Ja? Also der Begriff des Konfidenzintervalls, das ist was, was Ihnen schon sowohl für die Klausur als auch fürs Leben ans Herz lege. Ja? Also ein Konfidenzintervall ist ein aus den Daten abgelesenes Intervall, welches, wenn man die Daten als Realisierungen von Zufallsvariablen sieht, den zu schätzenden Parameter mit großer Wahrscheinlichkeit einfängt. So eine magische Schranke ist 95%. Ja? Und jetzt meine Frage, ich gebe Ihnen 10 Datenpunkte. X1, X2 bis X10, die Realisierungen von unabhängigen, identisch verteilten Zufallsvariablen, die gemäß diesem Roh daherkommen. Ja? Ich habe hier meine 10 Datenpunkte. 10 Datenpunkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Und jetzt möchte ich aus diesen 10 Datenpunkten ein Intervall konstruieren, welches den Verteilungsmedian mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 95% einfängt. Und ich schlage Ihnen mal vor, nehmen Sie das Intervall zwischen dem kleinsten und dem größten dieser Datenpunkte. Das ist ein Vorschlag. Und fragen Sie, mit welcher Wahrscheinlichkeit liegt der Verteilungsmedian außerhalb von diesem zufälligen Intervall? Also das ist jetzt gedacht als Realisierung von Zufallsvariablen. Sie denken an ein Monte-Carlo-Experiment, Sie machen das nur einmal und nur einmal und nur einmal und nur einmal mit derselben Verteilung und fragen Sie in 10.000 Wiederholungen dieses Experimentes, wie oft fangen Sie den wahren Stichproben, den wahren Verteilungsmedian ein und wie oft liegt er außerhalb? Und das kann man jetzt übersetzen. Den Informatikerinnen und Informatiker, gerade so glücklich wie ich, in ein Münzwurfmodell. Ja? Denn der Median sagt, die Hälfte links, die Hälfte rechts. Und wenn Sie den Median hier heraus hätten, ist die Wahrscheinlichkeit, 10-mal etwas zu sehen, was oberhalb vom Verteilungsmedian ausfällt, nicht größer als 1/2 hoch 10. Ja? Weil das wäre ein Münzwurf und 1/2 hoch 10, das bringen wir hin, das ist 1 durch 1024. 2 hoch 10 ist 1024. Ja, das ist vielleicht auch eine Zahl, die man im Leben ganz gut brauchen kann. Die Zweierpotenzen bis 10. Und wenn ich jetzt frage, okay, das ist, hat die Wahrscheinlichkeit 1 durch 1024, dass man ihn verfehlt, dadurch, dass man immer drüber ist. Und die Wahrscheinlichkeit, ihn zu verfehlen, weil man 10-mal drunter liegt, ist auch 1 durch 1024. Ja? Und 1 durch 2 hoch 10 plus 1 durch 2 hoch 10 ist 1 durch 2 hoch 9, ist 1 durch 512, ja? 1 durch 2 hoch 9 und 1 durch 512 ist beileibe größer, ist beileibe kleiner als 0,05. Ja. Jetzt kann man natürlich dann weitergehen und kann man sagen, wie schaut es aus mit dem Intervall, welches zwischen dem zweitgrößten und dem neuntgrößten liegt. Ja? Das wäre der nächste Kandidat. Und das kann man wieder zurückführen auf einen Münzwurf. Ja? Und ich rede jetzt einmal nicht mehr recht viel über das, sondern vertröste Sie auf ein freundliches Klausurbeispiel vom vorigen Jahr, wo Sie sehen, wie wir das dann eingekleidet haben, damals in eine einfache Frage. Sie finden alles das, was ich da jetzt angerissen habe zum Median, auch nochmal auf den Folien. Aber jetzt, denke ich, ist es vernünftig, uns zu stürzen in eine Besprechung der Klausur vom vorigen Jahr. Ich bin ja gebeten worden, das ein bisschen vorzuziehen. Ich habe 100 Exemplare vorbereitet. Ich hoffe, das geht sie aus. Ich weiß nicht, da vielleicht gibt's, würden Sie so lieb sein und mit mir austeilen helfen. Ja? Dann kann man, warten Sie mal, ich gebe da drüben auch wem noch und dann kann man das. Darf ich Sie auch bitten, vielleicht jemand von Ihnen, dass wir das austeilen helfen da, dass jeder ein Exemplar kriegt. So, da dürfen Sie natürlich jetzt was machen, was Sie bei der Klausur nicht sollen, nämlich sich mit dem Nachbarn gleich einmal besprechen, wie würdest du dieses Beispiel lösen? Ach. Haben Sie es? Wunderbar. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, man blättert es durch und dann sieht man, ich habe die Markov-Ketten so gern. Ja, also, wunderbar, zwei Aufgaben über Markov-Ketten, die erste und die sechste. Aber wir gehen es einfach einmal der Reihe nach durch. Ja. Schauen wir uns einmal die erste an. Das muss ja nicht unbedingt das sein, wie Sie es bei der Klausur machen, ist ja klar, oder? Man macht es nicht unbedingt der Reihe nach, sondern man fängt mit der an, die einem am sympathischsten ist. Und wenn man irgendwo hängen bleibt, dann verbeißt man sie nicht. Ist im Leben dasselbe, oder? Da verbeißt man sie nicht, sondern geht man halt zur nächsten Aufgabe über. Jedenfalls, wann das geht. Und bei einer Klausur geht das, ja? Also, schauen wir uns die erste Aufgabe an. Berechnen Sie beim fairen Münzwurf die erwartete Anzahl von Würfen, bis erstmals das Muster 01 01 erscheint. Beispielsweise ist bei der Realisierung 00 101 diese Anzahl gleich 5 und das heißt, man schaut, bis dieses Muster komplettiert ist. Ja, also die minimale Anzahl von Würfen ist 4, wenn es gleich am Anfang kommt, 0, 1, 0, 1, aber es kann länger dauern. Nicht? Und die Frage ist jetzt, wie macht man das? Und da steht auch, finden Sie dafür zuerst einen passenden Graphen. Es wäre natürlich jetzt ganz toll, wenn Sie mir das in die Kreide diktieren. Ja, gern. Also, wie machen wir es? Graph mit 5 Knoten, genau, was ist sozusagen die Wurzel des Graphen? Exakt, wir nehmen einen Startzustand, ja? Wir nehmen einen Startzustand.
Dann ein 1 und eigentlich was ein 0.
Genau, jetzt so ist es. Wir bauen vom Startzustand, Startzustand ist, wir fangen an, ja? Und jetzt ist die Frage, nähern wir uns dem Ziel? Oder, mag er wieder zeichnen?
Nein.
Nee? Okay, okay. Aber sonst, ich meine, er kann ja einen Graphen zeichnen und dann vielleicht macht er das richtig. Also, genau, hier ist der nächste Zustand, ist, genau, da nähert man sich dem Ziel und das macht man mit Wahrscheinlichkeit 1/2. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, wenn man eine 1 wirft, dann ist man dort, wo man war, oder? Dann ist man auf der Stelle getreten. Nicht? Dann hat man eine Schleife hier. Wie geht es weiter? Von 0
auf 1 und eine
Eigenkante. Exakt, auf eine 1 und eine Eigenkante oder Schleife. Aber da muss man jetzt aufpassen. Wenn man auf 1 geht, genau, wenn man 0 geht, dann ist das so wie gehabt. Man steht wieder bei der 0 und hat ja schon einen Punkt sozusagen, aber man ist nicht weitergekommen. Jetzt von 1 geht's noch, da würde ich jetzt aufpassen, bitte. Exakt, da nehmen wir mal von 1, 0, 1, das Ziel der Wünsche ist ja, ich zeichne das hier mal rein, ja, das Ziel der Wünsche ist, so ist es angegeben, 0, 1, 0, 1. Ja. Und das, was ich hier gemacht habe, ist auch schon nicht ganz optimal, denn wenn ich von 0 auf 1 gehe, das ist nicht so gut, ja, das 1 hinzuschreiben. Nicht? Genau, viel besser ist hier 0, 1 zu schreiben, weil man dann ja sozusagen dem Ziel wirklich wieder einen Schritt näher ist. Ja? Einfach, es ist ein Unterschied zu wissen, ich habe eine 1 gewürfelt, als ich habe bereits 0, 1 verbucht, ja? Auf meinem Konto. 0, 1. Das ist wichtig. Ja? Und jetzt ist die Frage, was ist im nächsten Schritt? Von 0, 1, bitte, ja. Ja, aber wenn ich von einem Knotenpunkt anfange und ich würde zur 1 gehen, wissen Sie, das ist eigentlich von der 1, die 1 ist reduzierbar auf den Start. Also insofern, gell? Ja, aber man kann das diskutieren. Also wenn ich, aber der Punkt ist, ich glaube, es ist tatsächlich ein Schritt, der das Leben erleichtert. Ja, wenn man hier sagt, man geht vom Start wieder auf den Start zurück. Ja? Und das heißt eigentlich, dass man, also was Sie vorschlagen ist, okay, man geht von an der Wurzel nach 0 und dann nach 1. Aber die 1 ist, wenn Sie so wollen, identifizierbar dann mit dem Start. Ja? Also, okay, von 0, 1 geht es nach, genau, 0, Sie sagen es, oder? 0, 1, 0 mit Wahrscheinlichkeit 1/2 und von 0, 1 geht es, bitte. Exakt, wenn man auf von 0, 1, 1, dann ist man sozusagen wieder ganz zurückgefallen. Ja? Und von 0, 1, 0 geht es mit, ja? Genau, mit 1/2 zur 0 und mit 1/2 zum Ziel. Ja. Und jetzt gibt es die. Bitte.
Rein aus Notationsgründen. Ich habe ihn diktiert 0, die Knoten 0, 1 und 0 und 1 wollte ich machen. Aber
ja.
Ich habe jetzt 0, 0, 1, 0, 1, 0 und 0,
ja.
1 und 1. Macht das tatsächlich. Würde es für Notationsfehler diese.
Wenn es alles ganz richtig. Aber wie ist es, wenn Sie die. Information haben, Sie haben eine 1 gewürfelt, dann merken Sie sich in Ihrem Kopf, merken Sie sich den Pfad.
Zustände
ja,
halt vorher schon
merken, genau. Also,
ja die einzelnen Knoten mehrfach gemalt. Man hätte jetzt, wenn man die gleichen Schritte zwar zusammenführen könnte,
also ihr,
wenn man das nicht macht, dann ist das ja der identische Graph. Also, ist ganz gleich, wenn die Notation ist.
Also Sie sagen, Sie gehen jetzt von 0 auf 1 und wenn Sie dann bei 1 sind, ja, dann merken Sie sich, dass Sie hierher auf diesem Weg gekommen sind. Ja, also das müssen Sie natürlich schon wissen. Also jemand sagt Ihnen, es ist 1 geworfen. Nicht? Und dann schauen Sie auf den bisherigen Pfad. Ja? Und das ist natürlich dann was anderes. Diese 1 hier ist was anderes als der Startzustand. Ja? Also, weil dann sagen Sie, aha, von der 1 geht es dann, wenn ich hier auf 0 gehe und dann bin ich am Ziel. Ja? So würden Sie das notieren. Nicht? Und dann merken Sie sich sozusagen die Tiefe des Graphen als die Tiefe im Graphen als zusätzliche Information, ja,
genau,
über die Vorgeschichte. Ja. Also ich denke, nach der Vordiskussion würde ich Ihnen jetzt kaum Punkte abziehen mehr, aber ich ermuntere Sie vielleicht doch, die Historie in die Zustände aufzunehmen. Weil dann wird es wirklich eine Markov-Kette, wissen Sie. Dann ist das der Zustand und nicht irgendwo auch nur die Zusatzinformation, wie tief sind Sie im Graphen, wie sind Sie zu dieser 1 gekommen. Ja? Okay? Und jetzt der Rest der Miete ist das Lösen eines Gleichungssystems. Und ich denke, das mache ich jetzt einmal mit Ihnen an der Stelle nicht, weil es ist ja wirklich so, dass man das aufzieht von unten nach oben, ja, dass man einfach sagt, was ist die Wahrscheinlichkeit, ins Ziel zu kommen, oder nee, es geht hier um die erwartete Anzahl der Schritte, die man braucht bei Start in 0, 1, 0, ja, um das Ziel zu erreichen, so haben wir es immer geschrieben, oder? Die erwartete Anzahl der Schritte bei Ausgang in dem Zustand, ja. Vielleicht eine Gleichung schreibe ich hin. Ja. Was ist das? Das ist, vergessen Sie hier bei den erwarteten Anzahlen nie die 1. Ja. Ein Schritt und was kommt dann? Plus 1. Diskutieren. Sagen Sie es ruhig lauter, trauen Sie sich. 1/2 mal E von
0101.
Genau, 0101 kann man machen, plus 1/2 E von
0.
Genau. Und jetzt müssen wir nur wissen, dass das E von 0101. Nee, wenn ich schon dort bin, brauche ich keinen Schritt mehr. Ja? Es ist nicht so, dass ich hier die Wahrscheinlichkeit, es zu erreichen, ist 1. Wir sind aber nicht bei den Ws, bei den Wahrscheinlichkeiten, wir sind bei den Es, den Erwartungswerten der Schritte. Ja? Exakt, das wird 0 gesetzt. Ja, das ist eine dieser Gleichungen. Ja? Und so die anderen auch, und dann sehen Sie ja schon dieses ganz einfaches Gleichungssystem, wo man nur sukzessive einsetzen muss. Ja? Mit dem können Sie sich gern beschäftigen, und was dann am Ende rauskommt, ist E von dem S vom Start ist 11/2. Ja? So, meine Damen und Herren, und jetzt blättern wir um, und es passt so wie die Faust aufs Auge, zu dem, was wir gerade eben besprochen haben. Es sei K eine binomial verteilte Zufallsvariable mit 20 Versuchen und Erfolgswahrscheinlichkeit 1/2. N gleich 20 und P gleich 1/2. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses, dass K von seinem Erwartungswert um mehr als 8 entfernt liegt. Naja, das Ereignis, dass K von seinem Erwartungswert, der Erwartungswert ist 10, oder? Dass das um mehr als 10, um mehr als 8 von 10 entfernt ist, das ist doch das Ereignis, dass das K in folgende Menge fällt, oder? Wenn das um mehr als 8, nicht weniger als 8 von 10 entfernt ist, dann kann das sein 18, 19 oder 20, oder es kann sein 0 oder 1 oder 2. Das ist, das ist das Ereignis. Und jetzt fragen wir uns, wie wahrscheinlich ist es, dass eine binomial verteilte Zufallsvariable mit n gleich 20 und p gleich 1/2 0 als Ausgang hat. Wunderbar. Das ist 1/2 hoch 20. Wie ist es, dass die 1 als Ausgang hat? Mal in der Tat. Also wunderbar. 1 durch 2 hoch 20. Und da sehen Sie schon, dieses 1 durch 2 hoch 20, das kommt immer wieder, ja, weil P ist gleich Q hier. Also dieses P hoch sowieso mal Q hoch sowieso, das ist immer 1/2 hoch. Ne? Das 1/2 hoch 20, das kommt immer wieder. Ne? Plus 20 über 2 mal 1/2 hoch 20. Und jetzt sehen Sie, aus Symmetriegründen, ja, ist das auf der anderen Seite dasselbe. Ja? Sehr symmetrisch. Erfolge und Misserfolge beim fairen Münzwurf haben dieselbe Wahrscheinlichkeit. Ja? Oder? Und das kann man ausrechnen und dann kommt man sehr schnell auf diese. Ja, das ist eine kleine Wahrscheinlichkeit. Irgendwas so mit 10 hoch minus 4. Ich habe das tatsächlich ausgerechnet. Also, was da die Antwort ist. Die Antwort ist 4 mal 10 hoch minus 4. So. Und jetzt gibt es die Frage B. Und diese Frage B, die lassen wir uns jetzt auf der Zunge zergehen. Ja? Wir betrachten eine auf 0 unendlich definierte, strikt positive Dichtefunktion. Das ist das F. Ja? Und das F hat die Eigenschaft, das Integral von 0 bis 4 na, das wird jetzt da ein bisschen gescheitert. F von A dA soll ein halb sein. Also links von 4 und rechts von 4 ist die Masse ein halb. In stochastischen Worten ausgedrückt, wenn Sie eine Zufallsvariable hätten, die die Dichtefunktion f hat, ja, also die kann man sich auch so dazu denken, da wenn das ein f ist, was eine Dichtefunktion ist, dann hat das ja dieses Bild gern, dass da ein x reinfällt mit Dichtefunktion von f. Ja. Und jetzt, das ist tatsächlich, was hier auch suggeriert wird als nächstes. Wir haben also hier Zufallsvariablen, nicht nur ein x, sondern auch ein x1, x2 und so weiter bis x20. 20 Mal werfen wir gemäß der Dichte f von a dA rein. Und jetzt sagen wir, wie wahrscheinlich ist unter der Hypothese, das ist eine Annahme, die ist hier mit H0 bezeichnet in der Aufgabe, also das ist meine Annahme, dass links und rechts von 4 gerade die Masse ein halb ist. Und jetzt kommt die Frage, wie wahrscheinlich ist unter dieser Annahme ein so extremes Ergebnis, wie das gerade vorher formulierte, 2 der xi sind kleiner ausgefallen als 4, und die restlichen 18 größer als 4. Bitte. Nee. Oh. Nee. Aber Sie haben zu schnell gelesen. Das, was da unten steht, ist ein Hinweis. Ja? Also das Ergebnis, aber wieder mal so, immer solche Sachen, dann verweilt man dabei und redet man davon, was hat das alles auf sich. Das Ereignis, was berichtet wird, ist tatsächlich das da drüber. Da steht, 2 der xi sind kleiner ausgefallen als 4 und die restlichen 18 sind größer als 4 ausgefallen. Und jetzt ist die Frage, wie wahrscheinlich ist unter dieser Hypothese, ein so extremes Ergebnis wie das Beobachtete? Und jetzt kommt der Hinweis. Man beachte, unter dieser Hypothese, unter dieser Annahme H0, wäre das Ergebnis, 2 der xi sind größer ausgefallen als 4 und die restlichen 18 kleiner, ebenso extrem wie das Berichtete. Ja? Und sehen Sie, wenn Sie bis hierher gekommen sind und es schließen sich Synapsen und Sie denken sich dann, da war Kolbinger ein sehr freundlicher Mensch, da hat ja A mit einiger Wahrscheinlichkeit was zu tun mit B. Ja? Dann ist jetzt die Frage, was hat das zu tun mit einem Münzwurf? Bitte, ja, genau. Exakt, also jedes dieser XI unter der Hypothese, und jetzt sind wir in dem Vorwasser von vorhin, unter der Hypothese, dass 4 der Median der Verteilung ist, und das ist noch dazu eine kontinuierliche Verteilung hier, ja, mit einer Dichte, unter der Hypothese, dass 4 der Median dieser Verteilung ist, ist die Beobachtung links oder rechts, ja, ist ein Münzwurf. Und jetzt kann man testen, ob das wirklich der Median ist oder ob man Grund hat, an dieser Hypothese zu zweifeln. Und das ist ein Paradebeispiel eines statistischen Tests. Ja. Und jetzt sage ich Ihnen, letztes Jahr war das an der Kippe mit Also das haben wir gerade noch geschafft, die Tests anzureißen, und wir haben es nicht mehr so ganz richtig üben können und so. Und jetzt habe ich mir gedacht, wie mache ich das, dass ich meinen geschätzten Kollegen von der Informatik Genüge tue. Die wünschen sich ja Statistik. Ja. Und übrigens, gestern ein nettes Gespräch mit Frau Koch gehabt in der FPR-Sitzung. Gibt es die Bioinformatik-Leute? Gibt es Bioinformatiker? Genau, vielleicht könnte man nur einmal reden. Habe ich mit ihr so Perspektiven besprochen über Möglichkeiten, die Stochastik in der Bioinformatik noch ein bisschen aufzuwerten. Ist ziemlich interessant. Genau. Und da wollte ich eben noch die Statistik reinbringen. Und das ist so eine Frucht davon. Ja? Also, weil jetzt wird die Antwort auf B1, was ist die Antwort auf B1? Also, wie wahrscheinlich ist ein so extremes Ergebnis wie das Berichtete, dass 2 kleiner als 4 ausfallen und die restlichen 18 größer? Exakt, es ist genau dasselbe in Ockergelb. Ja, also das, was wir hier in Weiß haben, ist hier in Ockergelb. Also das ist 4 mal 10 hoch 4. Und dann gibt es die hoffentlich menschenfreundliche Frage 2 im Jargon der Statistik. Und mit unserer Annahme an die Verteilungsfunktion, an die Dichtefunktion f, bedeutet diese Hypothese, dass die Zahl 4 der Median der Verteilung mit Dichte f von a dA ist. Das ist das, was wir heute nachgetragen haben. Nicht? Und jetzt ist die Frage, bitte. Danke für die Frage. Also, die Sache ist die, wenn man, es ist halt, das ist das, wofür ich mich auch entschuldigen muss bei dieser Aufgabe, es ist viel Druckerschwärze. Also normalerweise möchte ich nicht so viel Druckerschwärze bei den Aufgaben haben, aber da war es halt, dass ich das nachtragen muss. Und deshalb auch völlig verständliches Verständnis für das. Hier steht bei B das Szenario, wir haben eine Dichte F. Wir haben x1 bis x20, die unabhängig und identisch verteilt mit Dichte f verteilt sind. Ja? Und jetzt frage ich nach der Beobachtung, ich schreibe es einfach einmal so, die Beobachtung zi ist der Indikator des Ereignisses, dass xi kleiner ausfällt als 4. Oder? Ich zähle, ob xi kleiner als 4 ausfällt. Wenn ja, eine 1. Wenn nein, eine 0. Was ist jetzt das zi seiner Natur nach? Das ist auf jeden Fall ein P-Münzwurf. Ja? Denn das ZI ist 0 oder 1, die sind unabhängig, Z1, Z2, Z3 sind unabhängig, und die Wahrscheinlichkeit, dass ZI gleich 1 ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass XI kleiner als 4 ist, und das ist Integral von, in dem Fall 0 bis 4, f von a dA. Ja? Das ist das P im Münzwurf, die Wahrscheinlichkeit, links von 4 zu landen. Oder? Also das ist schon mal eine gute Sache, wie man X in Z übersetzt. Ja? X ist was in die reellen Zahlen fällt, und Z ist die Beobachtung, fällst du links oder rechts von 4. Ja? Oder? Das ist... Machen wir es der Reihe nach. Ja? Jetzt haben wir uns also diesen Münzwurf einmal ausgeguckt, und das Ereignis, welches hier steht, ist, dass die Anzahl der Einsen, ja, die Summe der ZI, i gleich 1 bis 20, ja, dass die gleich 2 ist. Ja? Also 2 von den Würfen liefern Erfolg, nämlich kleiner als 4 zu sein, und 18 liefern Misserfolg, größer als 4 zu sein. Ja? Und jetzt frage ich, wie wahrscheinlich, so ist die Frage hier, ist ein so extremes Ergebnis? Ne? Und jetzt kommt also dieser Begriff, dieses Ereignis, dass die Summe 2 ist, bei einem fairen Münzwurf in 20 Versuchen nur 2 Erfolge zu haben, ist unwahrscheinlich, ist exotisch, ist extrem. Ja? Und was ist noch extremer? Nur einen Erfolg zu haben. Und noch extremer, 0 Erfolge zu haben. Was ist aber genauso extrem? Bitte. Genau, genau. Extrem im umgangssprachlichen Sinn. Ja, also nicht irgendwie das Allerunwahrscheinlichste, sondern exotisch. Ja, also, das ist beim Testen die Idee. Man sieht was, was nicht so recht in den Rahmen zu passen scheint. Ja? Und jetzt fragt man sich, wie unwahrscheinlich ist dieses Ereignis, aber auch zusammen mit allen, die noch unwahrscheinlicher sind. Ja? Und da ist eben 2 Erfolge, einen Erfolg, 0 Erfolge, 18 Erfolge, 19 Erfolge, 20 Erfolge. Ja? Übersetzt in die X heißt es, 2 links oder einen links oder 0 links oder 18 links oder 19 links oder 20 links, ja, und jeweils die restlichen rechts. Das sind die genauso oder noch extremeren, also unwahrscheinlicheren Ereignisse. Und jetzt haben wir die Kurve gekratzt, oder? Weil jetzt haben wir einen Münzwurf. Die Hypothese ist, dass es ein fairer Münzwurf ist. Und wir fragen uns, wie unwahrscheinlich ist es, bei 20 Versuchen das zu kriegen und so. Ne? Okay, wunderbar. Schauen wir uns die Aufgabe 3 an. Sie haben es vor sich. U sei uniform verteilt auf dem Intervall, auf der Vereinigung der Intervalle. Oh. Ah, genau, da bin ich rübergeturnt schon. Die 2BII, die haben wir noch, aber die ist sozusagen, genau, schauen wir uns an, 2BII. Im Jargon der Statistik und mit unserer Annahme an F bedeutet H0, dass die Zahl 4 der Median der Verteilung mit Dichte f von ADA ist. Und jetzt ist die Frage, zu welchem p-Wert können Sie aufgrund des Ihnen in Teil i berichteten Ergebnisses, Datenmaterials, die Hypothese ablehnen, dass der Median gleich 4 ist. Und da müssen Sie den Begriff des P-Wertes verinnerlichen. Ja? P-Wert. Was ist der P-Wert, zu dem Sie eine Hypothese ablehnen können? Ja? Das ist die Wahrscheinlichkeit, unter dieser Hypothese ein so exotisches oder noch exotischeres Ergebnis zu sehen. Ja? Und das ist hier vorbereitet. Die Antwort ist 4 mal 10 hoch minus 4. Ja? Okay? Aber Sie sehen, das sind 3 Seiten ein und derselben Medaille. Ja? Das erste ist Woche 2, Binomialverteilung. Ja? Der erste Teil der Aufgabe, die A. Woche 2 oder 3. Das zweite ist Woche, sage ich einmal, 7 oder 8 oder 9, wo man kontinuierliche Verteilungen, wo man Dichten das erste Mal gesehen hat, aber Unabhängigkeit und Verarbeitung von X zu Z, ja, dass man dann sagt, aha, aus X macht Z und dann habe ich einen Münzwurf. Ja. Und der dritte Teil ist dann Woche 12, wenn man so will, also dass man den Begriff P-Wert verinnerlicht. Ja. Dass man gelehrt reden kann, auch in einem Bewerbungsgespräch, ja, wenn der Chef sagt, haben Sie schon mal was von P-Werten gehört? Es gibt immer mehr von der Art, ja, selbst bei den großen Betrieben, Bundesbahn oder sonst wo, die wollen auch wissen, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie die oder jene Hypothese von sich weisen können. Gell? Das kann man, oder, na gut, jetzt schauen wir uns noch die Aufgabe 3 an, dann sind wir eh schon wieder, ich glaube, die restlichen, die können wir uns, können wir uns ja dann vertagen. Nicht? Ich meine, es gibt ja noch ein paar Treffen. Matthias protestiert auch schon ein bisschen. Matthias, bist du müde oder magst du nur was zeichnen? Oh, er ist müde. Wahrscheinlich wie. Gut, jedenfalls schauen wir uns jetzt an die Aufgabe 3. Die kann man wirklich nur wunderschön anreißen. Und da freuen Sie sich auch, wenn Sie die sehen. Bin ich mir ziemlich sicher. Also, Sie haben eine Vereinigung von 3 Intervallen. 0 bis 2. Ja. 3, ich habe es schon gehört, bis 7. Und 8 bis 10. Und Sie kriegen gesagt, dass Sie eine Zufallsvariable U haben, die uniform verteilt ist auf der Vereinigung dieser Intervalle. Ja? Uniform verteilt auf der Vereinigung dieser Intervalle. Das heißt, Sie greifen einen Punkt aus der Vereinigung dieser Intervalle raus und so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der in irgendeiner Teilmenge fällt, ist gleich dem Anteil der Länge von der Teilmenge an der Gesamtmenge. Ja? Da sind wir zurück in der Woche 1, wo wir eine Teilfläche hatten vom Quadrat und wir haben herausgegriffen, damals schon, da haben wir nur an Pixel gedacht, aber man kann genauso an Punkte denken, ja? Uniform ein Punkt aus dem Einheitsquadrat und da ist es nicht das Einheitsquadrat, sondern eine Vereinigung von 3 Intervallen. So. Und jetzt ist die Frage, denken Sie sich U als zweite Stufe eines Zufallsexperimentes dargestellt, dessen erste Stufe 1, 2 oder 3 ist? Gibt es da nicht einen Fernsehquiz, einen alten Fernsehquiz, 1, 2 oder 3? Ich glaube, da haben die Kinder irgendwo auf 1, 2 oder 3 hüpfen müssen, ja, in der ersten Stufe. Und je nachdem, wo sie hingehüpft sind, ist dann in der zweiten Stufe was passiert. Und genauso ist es hier auch. Ja, also 1, 2 oder 3. Und dann gibt es die, in der zweiten Stufe gibt es die Übergangswahrscheinlichkeiten P1 Punkt, P2 Punkt, P3 Punkt. Da habe ich mal ein Logo überlegt bei der Vorbereitung auf diese Stunde, was Ihnen auch gefallen wird. Bei zweistufigen Experimenten, da haben wir doch immer so gedacht, dass wir gesagt haben, in diese Richtung schreiben wir die erste Stufe und in diese Richtung schreiben wir die zweite Stufe. Ja? 1, 2 oder 3. Und jetzt haben wir die Frage, dessen Übergangsverteilungen jeweils uniforme Verteilungen auf einem Intervall sind. Naja, also ich hätte auch noch als nullte Frage stellen können, welche Intervalle sind gemeint? Ja, weil ich ein menschenfreundlicher Typ bin, sind die Intervalle natürlich gemeint. Bei 1 ist es dann uniform verteilt auf 0 bis 2, ja, von 0 bis 2. Bei 2 ist es uniform verteilt zwischen 3 und 7. Und bei 3 ist es uniform verteilt zwischen 8 und 10. Ja? Das sind so unsere Lieblingsbilder, wo man so eine gemeinsame Verteilung auch aufschlüsselt nach der ersten Stufe. Nicht? So kann man das sehen. Und wie ist die Verteilung von x zu wählen, damit die oben beschriebene Darstellung klappt? Also wie würden Sie 1, 2 und 3 gewichten, damit so ein zweistufiges Zufallsexperiment, als erstes wählen wir 1, 2 oder 3 und als zweites gehen wir dann uniform in das jeweilige Intervall, damit das wirklich eine uniforme Verteilung auf der Vereinigung der drei Intervalle gibt. Wären da 1, 2 und 3 gleich zu gewichten? Nee, oder? Ich sehe schon Köpfe schütteln und es ist recht so. Und Sie haben einen Vorschlag, einen Zahlenvorschlag? Exakt, wir sagen einfach die Wahrscheinlichkeit, dass x gleich 1 ist, proportional zur Länge. Und das ist ja auch wieder so freundlich gemacht. Oder? Das mittlere ist doppelt so lang als die anderen. Das ist 1 zu 2 zu 1. Das ist ein Viertel, ein Halb und ein Viertel. Das ist schon die Antwort auf A. Und berechnen Sie mittels dieser Darstellung die Varianz von U. Und da geht es jetzt um diese Formel, dass die Varianz von U ist der Erwartungswert von der bedingten Varianz plus die Varianz von der bedingten Erwartung. Und da sehen Sie, das sind zwei Zufallsvariable. Die Varianz von U gegeben X und der Erwartungswert von U gegeben X. Und das kriegen Sie, indem Sie das auswerten für die drei Möglichkeiten, die das X hat, 1, 2 oder 3. Ja? Und dann stecken Sie halt die Zufallsvariable groß X rein in dieses Argument, was halt dann immer Wahrscheinlichkeit ein Viertel, ein Halb, ein Viertel hat. Und kriegen Sie eine Zufallsvariable, die dann die Verarbeitung des X zu was anderem ist. Und jetzt frage ich Sie, was ist die bedingte Erwartung, was ist der bedingte Erwartungswert von U gegeben X gleich 1? Also überziehe gerade noch 2 Minuten, dann haben wir das Beispiel in der Tasche. Was ist der bedingte Erwartungswert von U gegeben x gleich 1? Und das wäre nicht schlecht, das aufzuschlüsseln, gegeben x gleich 1, gegeben x gleich 2, gegeben x gleich 3 und dann haben wir die drei Wahrscheinlichkeiten, haben wir ja schon ausgerechnet. Was ist das? Genau, das ist 1. Ja? Das ist 1, das ist 5 und das ist 9. Ja? Und dann haben wir eine Zufallsvariable, die nimmt mit Wahrscheinlichkeit ein Viertel. Mit Wahrscheinlichkeit ein Viertel, bitte.
Ich wollte gerade ein Viertel sagen. Hätten wir dann eher die Gewichtung 3 Elftel, 5 Elftel oder 4 Elftel? Oder die Länge von 0 zu 2 ist ja 3.
Nee, wir haben keine diskreten Werte, das sind Intervalle. Das ist uniform verteilt auf dem Intervall. Also wir gehen hier nicht auf 0, 1, 2 als ganze Zahlen. Ja. Muss ich mich bei den Informatikern immer ein bisschen entschuldigen, dass ich nicht 0, 1, 2 nehme, sondern das Intervall von 0 bis 2. Also alle Zahlen auf dieser Strecke, ja, zwischen 0 und 2. Und das sind unendlich viele Zahlen. Und die Länge des Intervalls von 0 bis 2 als Zahlenstrecke ist 2 minus 0 und das ist 2. Okay? Aber danke für die Fragen. Ich glaube, da muss man so aufpassen bei der Angabe, dass man dann auch spezifiziert, das sind Intervalle in den reellen Zahlen und nicht in den ganzen Zahlen. Und ich werde schauen, dass ich das... Und wenn Sie dann Fragen haben bei der Klausur, dürfen Sie das fragen. Ja, also solche Fragen sind erlaubt. So Verständnisfragen, dass man erst einmal get started. Ja. Was wir nicht so gern haben bei der Klausur ist, dass jemand dann Frager vom Dienst wird. Ja, also schon wieder und dann noch einmal, das geht uns dann ein bisschen am Nerv und das ist auch nicht so gerecht, wenn man dann Leute bedient und so, aber sei gesagt, ja. Gut, aber das, okay, und wie ist es mit der Varianz? Das möchte ich auch noch sagen. Was ist die bedingte Varianz von U gegeben x gleich 1? Können Sie mir das zuflüstern? Was ist die Varianz einer Uniformen auf dem Einheitsintervall? Das hat man irgendwann einmal ausgerechnet. Das ist der Erwartungswert von u² minus Quadrat vom Erwartungswert. Das ist ein Drittel minus ein Viertel und das ist ein Zwölftel. Ja? Das kann man sich vielleicht merken, dass die Uniforme auf 0,1 Varianz ein Zwölftel hat. Was ist die Varianz einer Uniformen auf 0,2? Ja? Ist es ein Sechstel? Es geht in die richtige Richtung. Sie strecken die Uniforme auf 0,1 um den Faktor 2. Was passiert dann mit der Varianz? Bei Streckung um den Faktor 2 wird vervierfacht. Ja? Das heißt, es ist nicht ein Sechstel, sondern ein Drittel. Es ist ein Zwölftel mal 4 und nicht mal 2. Ja? Und in der Mitte ist es ein Zwölftel, nicht mal 4, sondern mal 16. Ja? Und so kriegen Sie die bedingten Varianzen. Ja? Und so können Sie dann auch diese Frage beantworten. Und die Lösung habe ich jetzt nicht. Also ich habe es aufdetailliert. Wir können das am Freitag noch einmal auf der können wir noch einmal besprechen, wenn es Fragen gibt. Sonst gehen wir auf die nächsten drei über. Ja? Okay, bis Freitag dann. Tschüss.